Ben je nu al moe? Pattenpoes maar net begonnen. Hoor.
The beat of my life. A weak heart drop. Oh, Papa, don't stop. Bittersweet about life. And all the barroom bells, well, they're calling. You know that perfume smells like blood. If hooks could kill, singing dollar dollar bill, well, that's the beat of my life. A zigaboo kick, a Jimmy Chang lick, well, that's the beat of my heart. A come again cut. Telling you what, that's the bitterest part. You know the barroom boys, well, they've fallen. And Juice joined Jane, got high. If hooks could kill, singing dollar dollar bill on the street of my heart. To the beat, to the beat, to the beat. Play it over and over again. Play it over and over again. Let me know, let me know, let me know. I am yours and I'm ready to go. The yes, yes, yours was the siren call to come around to my life. Said big beat drum, hear it kitty come come, that's the sound of my life. The broski point was calling. Got belly wash blood in my heart. Boom, boom, tap. The tap, tap, tap. It's only the start.
still, I always will.
Hörspielpool. Ein Podcast von Bayern 2.
Was war eigentlich? Irgendwas muss doch gewesen sein.
Ja. Preisgekrönt und ausgezeichnet. Das Beste aus 70 Jahren Hörspielpreis der Kriegsblinden.
Föhrenwald von Michaela Melian. Musik Michaela Melian und Karl Österheld.
Föhrenallee, Pennsylvania Straße, Faulhaber Straße. Saarpfalz Straße, New Jersey Straße, Corbinian Straße. Memeler Straße, New York Straße, Rupert Straße. Lothringer Straße, Indiana Straße, Dekanweis Straße. Adolf Hitler Platz, Roosevelt Square, Seminarplatz.
Das von München am einfachsten zu erreichende Lager war Föhrenwald, glaube ich. Es gab die Isartalbahn nach Wolfratshausen und von dort nach Föhrenwald mit dem Taxi. Keine deutschen Taxis, sondern den Lagertaxis. Das musste man sich organisieren, dass man abgeholt wurde. Und es gab die Privattaxis, meistens ein einfacher Opel für 4 Personen, die in München von der Mühlstraße dorthin fuhren. In der Mühlstraße war das Komitee, die Hilfsorganisationen, das American Joint Distribution Committee Joint, die Jewish Agency, jüdische Organisationen. Wenn man wissen wollte, was in der Welt los war, ob irgendjemand noch am Leben ist und wo, musste man in die Mühlstraße kommen. Das war der Kontaktplatz.
In Föhrenwald wurde unsere Gruppe von der Küche zu den uns zugewiesenen Quartieren geleitet. Überlebende jeden Alters mit zerrissener Kleidung oder mit KZ-Anzügen liefen an uns vorüber. Die vor uns angekommen waren, luden uns in ihre überfüllten Quartiere ein. Die erste Nacht haben wir viel Informationen über die Todeslager ausgetauscht und wir haben auch erfahren, dass noch niemand aus dem Lager Föhrenwald verlegt worden war. Unser Aufenthalt würde nicht morgen enden, vielleicht auch nicht nächste Woche oder nächsten Monat. Etwas, was wir nicht erwartet hatten.
Da drüben war das Haus der offenen Tür. Deshalb so genannt, weil Kinder und Jugendliche jederzeit hierher gehen konnten. Es gab Spiele und Bastelzeug dort und man konnte Tischtennis spielen. Hinter dem Haus auf einem großen Feld konnte man Fußball und Völkerball spielen. Es waren Betreuer da, das war ein beliebter Punkt.
Hier drüben an der Ecke befand sich der Friseursalon. Es war ein Zimmer mit 2 Stühlen und 2 Friseuren, die den Leuten ihre Frisuren und Haarschnitte machten. Das andere Zimmer im Erdgeschoss, da wohnte eine Frau namens Hella. Es war eine kleine, tatkräftige Frau, die sich was dazu verdienen wollte, indem sie eine Art kleine Garküche betrieb. Man konnte sich eine Mahlzeit kaufen, eine Suppe oder was Kleines. Die Straße hier war die New Jersey Straße, damals Nerviersi genannt, weil wir kein Englisch konnten. Das war eine sehr beliebte Straße, weil sie so im Zentrum des Lagers war.
Die Sprache im Lager war Jiddisch. Jeder hat Jiddisch gesprochen im Lager. Da, wo heute die Kirche ist, da gab es ein Kino. Und das weiß ich deswegen, weil meine Eltern, die hatten den Süßwarenstand in dem Kino und haben mich nachts immer alleine gelassen. Und da waren auch kulturelle Veranstaltungen. Wir haben schon mal mitgekriegt, dass es Probleme mit Behörden gab. So ein Lagerleben ist ja nicht ganz unproblematisch.
Einmal in der Woche gab es einen großen Markt, am Sonntag war das. Und da gab es alles zu kaufen, also gebrauchte Waren, neue Waren, plus Hühner und Gänse. Also es war so, wie man das auf Bildern früher gesehen hat. Gleichzeitig gab es in dieser Zeit vor unserem Haus und an vielen Stellen Bagelverkäufer, fliegende Händler, die frisch gebackene Bagel im ganzen Ort verkauft haben. Die haben im Lager gelebt, gearbeitet und ihren Lebensunterhalt wahrscheinlich aufgebessert. Es gab ja im Lager mehrere Krämerläden, Lädchen, wo man alles für den täglichen Bedarf kaufen konnte. Es gab Gemüseläden, Obstgeschäfte. Ich kann mich an mindestens einen Bäcker erinnern. Zudem haben wir dann öfters am Freitag den Cholent, ein Gericht für den Schabbat, gebracht und dort im Keller in einen riesigen Backofen gestellt. Da blieb er dann warm und wurde am Samstag, wo man nicht kochen darf, zum Mittagessen wieder rausgeholt.
In der Florida-Bar hinter der Synagoge, auf der Ecke Wisconsin-Straße und Florida-Straße, da gab es Kaffee und Limonade und auch schon die ersten Spielautomaten. Und da war auch das Lebensmittelmagazin. Dort bekam man auf Lebensmittelmarken Grundnahrungsmittel und Milch zugeteilt.
Wir haben in der New Jersey Straße 54 gewohnt. Das war 1952. In der Ortsschule, der Berufsschule, sind verschiedene Kurse angeboten worden. Schneiderei, Kosmetik. die Männer-Elektrokurse, Tischlerei und verschiedene andere handwerkliche Kurse. Wir haben auch riesige Hochzeiten dort gefeiert. Da ist das halbe Lager gekommen, ein paar hundert Leute. Wir haben einen eigenen Rabbiner gehabt und einen eigenen Beschneider. Das Lager Föhrenwald war ein richtiges jüdisches Städtel. Bei uns hat sich das ganze Leben auf der Straße abgespielt. Es war wirklich eine sehr schöne Zeit, die wir dort hatten. Die werde ich nie vergessen.
Es war wichtig, dass sich die Leute erstmal unter ihresgleichen zusammengefunden haben. In die Ursprungsländer, da konnte man ja nicht mehr zurück, denn da war ja nichts mehr. Die Familien waren nicht mehr. Man musste sich sammeln als Gruppe. Man hat ja politisch ein stärkeres Gewicht, als wenn jeder Einzelne sich an irgendeinen Ort begeben hätte. Organisieren musste man sich. Die Menschen, die 1945-46 hier ankamen, haben alle erwartet, dass die Welt sich hinter sie stellen würde, damit ihr Zustand nach diesen himmelschreienden Exzessen sich sofort verbessert, dass ihnen alle erdenkliche Hilfe der Völkergemeinschaft zukommt. Entwurzelt, sozial, politisch total entrechtet, war man ohnmächtig und musste dann selbst das Beste daraus machen.
Die Kinder waren abgehärtet. Sie liefen barfuß im Schnee, die Erwachsenen auch. Es gab keine Zentralheizung. In einem Buch wird das Gegenteil behauptet. Auch warmes Wasser gab es nicht. Wenn man in das Häuschen hineinkam, war zuerst die Toilette, dann eine kleine Kammer, dann ein länglicher Raum mit zwei Steinbecken. Dort wusch man sich oder die Wäsche und kühlte im Sommer die Lebensmittel.
31.12.1945. Die amerikanische Militärregierung hat für das Lager Föhrenwald vom Landkreis eine Reihe weiterer Gegenstände gefordert. Es sind zu stellen 5 Nähmaschinen, 10 elektrische Bügeleisen, 1000 Bilder, 250 Holzbetten, 70 Kinderbadewannen, 70 Wiegen, 50 Fingerhüte, 50 Metermaße, eine große Anzahl Glühbirnen und sonstiges Elektromaterial. Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, dass alle, auch früher auf Befehl der Militärregierung, beschlagnahmten Gegenstände durch den Landrat bezahlt werden. Übersicht der abgegebenen Gegenstände. 2 Lötlampen, 308 Schlitten, 68 Wiegen, 32 kleine Badewannen, 243 Holzbetten, 5 Nähmaschinen, 9 elektrische Bügeleisen, 50 Metermaße, 45 Fingerhüte, 879 Bilder, Matratzen, Kalkkissen, Glühbirnen, Sicherungen, Fassungen für Glühbirnen, 2 gute Radioapparate, 1 Elektroplattenspieler.
Ich kam im November 1945 nach München. Bei Kriegsende hatte ich mich sofort mit Leuten der Bricha, einer zionistischen Untergrundorganisation, in Verbindung gesetzt. Bricha heißt so viel wie Flucht, denn es ging darum, möglichst viele Juden nach Palästina zu bringen. Als Partisan hatte ich in einem riesen Waldgebiet im Grenzgebiet zwischen Polen und Weißrussland überlebt. Die Bricha schickte mich als Verbindungsmann nach München. Die Stadt war nach dem Krieg für die Juden die wichtigste in ganz Europa. Sie war von den Amerikanern besetzt und von hier gab es die Möglichkeit, nach Nord- oder Südamerika, nach Australien und vor allem nach Palästina auszureisen. München war das Tor zur Welt.
Ich war aus dem KZ im Streifenanzug geflüchtet. Wenn wir nicht irgendetwas selbst organisiert hätten, hätten wir vielleicht das ganze Jahr nichts bekommen und in dieser Häftlingskleidung herumlaufen müssen. Dann gab es gebrauchte Kleider. Unsere Verpflegungen erhielten wir von der United Nations Relief and Rehabilitation Administration, UNRWA. Hinzu kamen die zusätzlichen Rationen von amerikanisch-jüdischen Hilfsorganisationen. Auch die Fieldworkers des Joint waren in vielen Lagern und halfen bei der Verwaltung und dem Verteilen der Hilfsgüter. Man hat das Leben im DP-Lager in Deutschland als Vorbereitung zur Auswanderung gesehen. Niemand wäre auch nur im Traum darauf gekommen, hier zu bleiben. Kein einziger.
Dass diejenigen, die niemals vorher in Deutschland gewesen waren, und das war die überwiegende Mehrheit, auch ihre Zukunft hier nicht suchten, lag auf der Hand. Für sie bedeutete das DP-Lager eine Durchgangsstation zu einem neuen Leben ohne Täter. In Amerika, in Israel, in Südamerika und Schweden, wo auch immer. Nur nicht hier. Die Juden wollten, was den Nazis nicht ganz gelungen war, ein Deutschland ohne Juden.
Alle haben auf den gepackten Koffern gelebt. Ziel war die Auswanderung. Viele haben gewartet, dass in Palästina Israel ein selbstständiger Staat wird. Viele sind weg zum Befreiungskampf. Es gab Plakate. Junge Leute, die Waffen tragen können, die sollen sich sofort melden. Haben sie sich gemeldet, wurden sie illegal nach Palästina, das unter der englischen Blockade gestanden ist, gebracht. Die Wege kenne ich. Ich habe mitgearbeitet.
Nach Kriegsende wollten wir nach Amerika auswandern. Anträge wurden aber nur von Displaced Persons aus Deutschland bearbeitet. Am 14. Mai 1948 wurde der Staat Israel gegründet und wir hatten die Hoffnung, dort eine neue Heimat zu finden. Am 17. Mai aber drangen Truppen der arabischen Staaten gegen die jüdischen Siedlungen vor. Wir zögerten, in ein Kriegsgebiet zu gehen, denn wir hatten ja zwei kleine Kinder. So zerschlugen sich unsere Auswanderungspläne und wir blieben in Deutschland hängen.
Die große Mehrheit der jüdischen DPs wollte weder in Deutschland bleiben noch nach Osteuropa zurückkehren. Im Gegensatz zu den Überlebenden der unmittelbaren Nachkriegszeit, unter denen es kaum Kinder und alte Menschen gab, kamen Familien mit Großeltern und Enkelkindern. Willkommen in Deutschland war nicht der Rest der geretteten Juden, wie sie sich selbst nannten. Es wurde von ihnen nicht als Überlebende der Vernichtung Entronnene gesprochen, sondern von Ausländern, von Fremden.
Anfang Oktober 1945 sind es schon 2000 Lagerbewohner. Etwa ein Drittel davon sind Kinder. Ende Oktober treffen 1080 Ostjuden in Föhrenwald ein. Zu diesem Zeitpunkt leben dann 3000 Juden in Föhrenwald. Im Januar 1946 schon 5300. Föhrenwald hat die höchste Geburtenrate der jüdischen Gemeinden der Welt.
Im Vergleich zu anderen Lagern, die meist aus schlecht isolierten Baracken bestehen, bietet die Arbeitersiedlung Föhrenwald gute äußere Bedingungen. Die amerikanische Militärregierung erklärt Föhrenwald aufgrund seiner guten räumlichen Ausstattung zu einem Zentrum für jüdische Kinder und Jugendliche.
1946 wurde für Föhrenwald eine Hebamme gesucht. So bin ich dort als Rotkreuz-Hebamme hingekommen. In Föhrenwald waren wir damals drei Hebammen. Es sah so aus, als würden alle jungen Frauen im Lager mit dicken Bäuchen herumlaufen. Da sind manchmal 12 Kinder in den Betten gelegen. Wir waren natürlich primitiv untergebracht. In der Mansarde von einem dieser Häuschen in Föhrenwald. Das war ein größerer Raum, der war abgeteilt mit Schränken und mit Decken. Ich habe bloß ein Bett gehabt, ein Nachtkästchen und einen Militärschwind. Da war noch eine Mutter mit Sohn aus Danzig da. Dann hat noch eine Frau mit ihrer Nichte in dem Zimmer gewohnt. Von den Bewohnern im Lager habe ich wenig mitgekriegt. Nur von den Patienten, die Frauen, die da waren, die Babys dann und wenn die Männer kamen. Am achten Tag habe ich die Kinder zum Beschneiden hergerichtet. Es waren nur Männer bei der Beschneidung dabei und ich. Samstags waren die Rabbis dabei. »Was will die da?«, fragten sie den Beschneider. »Das ist die Hebamme, die macht die Kinder zurecht.« Dann war ich als Christin bei der Handlung akzeptiert.
Ich bin im Monat 2-3 Mal nach Föhrenwald gekommen, wenn ich in einem jüdischen Restaurant essen wollte. Denn es ist obligatorisch, Schule, Sportclub und Restaurant, wo die Leute dann auch reingegangen sind. Samstag bin ich hingefahren, auf Besuch zu meinen Freunden. Und die haben den Tisch schon aufgedeckt, einen Huhn dabei und ein paar Eier waren dabei, Suppe, Brot und so weiter. Die Häuser waren anständig, aber es war schon sehr beengt, 3 Familien in einem Häuschen. Aber die Häuschen waren in gutem Zustand. Teilweise hatten sie Bäder, fließendes kaltes Wasser, teilweise Zentralheizung.
Es waren Reihenhäuser. Während der bewohnten Zeit war deren Zustand immer gleich. Keiner, der ausgezogen ist, hat vorher renoviert, bevor der nächste reinkam. Es war möbliert, denn kein Mensch hatte ja Möbel. Wir waren ja alle auf einen Lastwagen geladen worden, von einem Lager zum nächsten. Als Betten hatten wir diese Militärklappbetten, die man so total zusammenklappen kann. Da haben wir geschlafen. Da gab es einen Tisch, ein paar Stühle, einen Ofen. Wir waren 5 Leute, wir hatten ein Zimmer. Aber das Zimmer wurde mit einer Pappwand unterteilt in ein Elternzimmer und ein Kinder-, Wohn-, Ess-, Badespielzimmer. Es war so ein Teilreihenhäuschen. Unten war eine Familie, die hatten 2 Zimmer. Da war auch die Toilette, die haben wir uns geteilt. Unten gab es auch einen Waschraum mit kaltem Wasser, mehr für Wäsche waschen. Jeder hat in seinem Stockwerk einen Ofen zum Kochen gehabt. Zum Baden gab es ein öffentliches Bad, das im Zentrum war, gleich bei dem kleinen Platz mit diesem Fahnenmast gegenüber der Verwaltung. Und da konnte man einmal in der Woche freitags duschen. Es gab auch Wannen. Oben waren die Männer, unten die Frauen.
Interessant ist hier, den Bademeister zu erwähnen. Er war einer der wenigen Nichtjuden, die im Lager beschäftigt waren. Er versorgte das Badehaus. Er war ein schlanker, hagerer Mann, sehr wortkarg, rauchte immer zu Zigaretten, fiel ansonsten nicht weiter auf, hatte mit den Leuten kaum Kontakt. Und als er dann krank wurde und ins Krankenhaus kam, stellte man fest, dass er in seiner Achselhöhle ein SS-Zeichen tätowiert hatte. Der ehemalige SS-Mann konnte sich hier im Schutze des DP-Lagers sehr sicher fühlen. Und so hatte er also die Jahre nach dem Krieg hier in Föhrenwald verlebt.
Für die Älteren war Föhrenwald natürlich vor allem ein weiteres Lager. Man wusste nicht, dauert es noch einen Tag oder 100 Tage, dauert es noch ein Jahr oder 10 Jahre. Es gab nichts zu tun. Man hat immer nur auf irgendetwas gewartet, was dann nicht eingetreten ist. Man war immer deprimiert. Es waren ja Überlebende aus den KZs, den Ghettos, den Wäldern.
Wir spürten, dass wir es mit besonderen Menschen zu tun hatten. Menschen mit Nummern am Unterarm, denen Furchtbares zugefügt worden war.
Ein kleiner netter Mann, der Konsul genannt wurde und nicht lesen und schreiben konnte, war der Bote der Lagerverwaltung und trug die Post, die Mitteilungen der Verwaltung aus. Auf ihn wurde immer gewartet, denn er brachte die frohe Botschaft, ob jemand auswandern konnte oder nicht. Wenn also er an die Tür klopfte, dann war man immer froh.
Danziger Freiheit, Independence Place, Kolpingplatz. Elsässerstraße, Illinoisstraße, Andreasstraße. Adolf-Hitler-Platz, Roosevelt-Square, Seminarplatz. Sudetenstraße, Ohio-Straße, Weldenstraße. Steierer Straße, Florida-Straße, Gebsattelstraße.
Irgendwann 1938 wird den Grundeigentümern im Rathaus mitgeteilt, dass ihre Grundstücke benötigt würden, dass sie ihre Grundstücke nicht mehr betreten dürften. Ein hoher Zaun wird herumgezogen und 1940 ist dann da das Lager Föhrenwald. Wohnbaracken aus Stein, berechnet für 4.500 ledige Arbeitskräfte.
Zur Schokoladenfabrik habe ich die Leute fortfahren sehen. Heute weiß ich natürlich, dass sie in die Munitionsfabriken fuhren. Wir Kinder haben immer gewartet, einmal müssten sie doch Schokolade mitbringen.
An Samstagen und Sonntagen hört man auf den Straßen kaum mehr ein deutsches Wort, sieht kaum mehr ein deutsches Gesicht. Kleidung, Benehmen, alles ohne Hemmungen. Nicht selten sieht man auf der Marktstraße eng umschlungene Paare, sich noch extra um den Hals fallen und abküssen. Kino, Zirkus, Karussell sind oft da und blühen. Die übertriebene Schminke der Französinnen, grelle Lippen, weißes Gesicht, Augenbrauen, ernüchtert stark die deutsche Frauenwelt, die gar nichts mehr davon gebraucht. Kirchenbesuch der Ausländer ganz schlecht. Im besten Fall 40 Französinnen, 20 Italiener.
Der Lageplan zeigt einen gemischten Wirtschaftsbetrieb, da hier mehrere tausend männliche und weibliche Gefolgschaftsmitglieder unterzubringen sind. Durch eine Achsenstraße und niedere Holzzäune geteilt, ist eine geschlechtermäßige Trennung der Lagerinsassen erzielt. Das Lager ist in allen seinen Anlagen eingerichtet im Betrieb und zeigt das Wohnen des deutschen Arbeiters im Großdeutschen Reich. Die Anlage wurde im Voralpengebiet in Flussnähe auf fast ebenem Waldgelände erstellt, wobei unter möglicher Erhaltung des Baumbestandes ein organisch gewachsenes Ortsbild entstand. Straßen und Plätze sind im Hinblick auf das Zeitgeschehen nach wiedergewonnenen Gebieten benannt. Das ganze Terrain ist mit einem Draht- und Holzzaun umgeben, um der in der Pforte untergebrachten Lagerwache die Kontrolle und Lagerwache zu erleichtern.
1942 wurde ich zur Zwangsarbeit nach Deutschland verschleppt. Hier hatte ich in einem Chemiewerk in einer Munitionsfabrik gearbeitet, wo Teile für die Gewehre, Patronen und Einrichtungen für Bomber hergestellt wurden. Der Betrieb stand im Wald und das Lager war ca. 10 Minuten mit dem Zug entfernt. Das Lager hieß Lager Föhrenwald. Ich arbeitete in der Rüstungsfabrik in der Abteilung, wo man das gelbe Pulver trocknete. Es gab auch andere Abteilungen, aber es war verboten, dorthin zu gehen. Oft einmal geschah ein Unfall mit dem gelben Pulver.
Die Arbeiterinnen hatten durch die Berührung mit den chemischen Mitteln im Gesicht und an den Händen eine gelbliche Farbe bekommen. Und auch ihre Haare waren gelb. Von uns wurden sie Kanarienvögel genannt.
Ich bin kriegsverpflichtet worden und ins Lager Föhrenwald gekommen. In der Steierer Straße haben wir gewohnt. In der ganzen Steirer Straße haben Mädchen vom Arbeitsdienst gewohnt. Die sind dann mit der Werksbahn in die Fabriken gefahren. Da haben wir also ein Haus gehabt. Oben in den Häusern waren noch keine Zwischenwände drin. Das war ein einziger Raum mit 8 Betten, 4 Doppelstockbetten. Die Zwischenwände kamen wohl erst später für die Juden rein. In der Regel bewohnten 14 bis 16 Menschen ein Haus. Ungefähr 8 waren im Erdgeschoss untergebracht, die übrigen im oberen Stockwerk. Heute würde eine 4-köpfige Familie diese Häuser als eng empfinden. Es war irgendwie auch gepflegt. Es hat schöne Straßen gehabt. Es war nicht dreckig.
Die Mehrzahl der Arbeitskräfte, die sehr oft gegen ihren Willen zur Arbeit hier verpflichtet sind, hausen im Lager Föhrenwald. Einige 100 Französinnen, einige 100 Franzosen, Belgier, Tschechen, Slowaken, Ukrainer, Kroaten, Spanier, Niederländer, Italiener und andere. Die Beschilderung ist in 15 verschiedenen Sprachen angeschlagen.
Im Lager gleicht ein Haus dem anderen. Eine Straße besteht aus circa 2 bis 8 aneinandergereihten Häusern. Einzelstehende Häuser sind kaum zu finden, bis auf das Torhaus am Eingang des Lagers. Die Häuser sind alle in Tarnfarbe gestrichen. Ebenso unauffällig sind die Ziegel der Dächer.
Im Mittelpunkt der Straßenanlage steht das große Gemeinschaftshaus am Aufmarschplatz. Es umfasst einen Speisesaal für Männer mit 60 mal 20 Metern, desgleichen für Frauen mit 50 mal 18 Meter Größe. Für Feierabendgestaltung durch KDF ist eine Bühne eingebaut, nebst Filmleinwand. Vorträge werden durch die Radiozentrale und Lautsprecher in die Speisesäle und außerdem in alle Unterkunftsbauten übertragen, wodurch auch eine Alarmierung des Lagers möglich ist. Für Luftschutz sind gastliche Behelfskeller sowie Splittergräben eingerichtet und mit den nötigen Geräten ausgestattet. Die Lagerfeuerwehr sorgt mit Motorspritze, Handlöschern, Ringwasserleitung mit Oberflurhydranten und Löschwasserweiher für wirksamen Feuerschutz. Ein großer Sportplatz dient der Körperertüchtigung. Eine reichhaltige Bibliothek enthält Lesestoff aus allen Gebieten.
Morgens und abends gab es Essen für alle Lagerbewohner im großen Hauptgebäude am Adolf-Hitler-Platz. Kochen auf den Zimmern war nicht erlaubt. Im Speisesaal saßen die Kriegsdienstverpflichteten vorne bei der Bühne und die Fremdarbeiter waren hinten gesessen, richtig getrennt. Die Fremdarbeiter hatten keine guten Bedingungen. Bei uns war es schon mit dem Essen viel besser. Man hat aber gar nicht viel mitgekriegt, man hat die nicht so gesehen. Vielleicht hatten wir auch verschiedene Schichten. Die Lagerbewohner waren nach Geschlechtern und Nationalitäten, Französinnen und Italienerinnen, Russen, Tschechen getrennt. Wir durften mit ihnen kein Wort reden.
Jeder Fabrikarbeiter hatte einen speziellen Ausweis, mit dem er das Lager Föhrenwald durch das Tor verlassen und das Werksgelände der Deutschen Dynamit AG betreten durfte. Am Tor gab es 2 Pförtnerhäuschen mit bewaffneten Wachmannschaften besetzt, die alle Arbeiter musterten, überprüften und auf Sprengstoff abtasteten. Raucher mussten ihre Zigaretten und Zündhölzer dort in Schließfächer einschließen. Ein Funke hätte genügt, die Munitionsfabrik und das Lager in die Luft zu sprengen.
Weil es hieß, dass die Amerikaner kommen, bin ich sofort abgehauen. Ich habe aber den Elendszug vom KZ Dachau hier ins Lager kommen sehen. Die konnten nicht mehr. Es waren ja nur mehr Skelette. Die haben nur die Sträflingskleidung angehabt und eine Decke. Und kalt war es und Schnee. Ich habe in der Küche Kartoffeln geschält. Der deutsche Küchenchef ist bald getürmt. Die Dienstverpflichteten waren noch hier und als erstes sind die Franzosen weggegangen. Zu 6 haben wir im Friseursalon gewohnt. Die Friseurfamilie hatte alles liegen gelassen. Aus den Vorhängen haben wir uns Röcke geschneidert. Da wir im Friseursalon waren, hatten wir ja alles, Bügeleisen, Ofen und so. Jeden Morgen hat die Christel sich ihr Kleid frisch aufgebügelt. Als das Lager dann rein jüdisch wurde, Pfingsten 1945, mussten wir gehen. Später war ja mein Mann geschäftsführender Beamter im Rathaus. Da musste er alle 4 Wochen ins Lager führen, weil zur Auszahlung. Die jüdischen Bewohner haben ja dann Sozialhilfe bekommen. Er musste durch die Wache rein, ein Amerikaner hat ihn begleitet. Wo wir 1956 wieder hergekommen sind, da bin ich erschrocken. Das war ja furchtbar. Wir haben halt gesehen, wie die da drüben hausen. Man ist ja gar nicht hingegangen. Man hat keinen Kontakt gehabt. Ich hatte nur Angst gehabt, dass Wanzen im Haus sind.
Luxemburger Straße, Michiganstraße, Wolframstraße. Sudetenstraße, Tennesseestraße, Pöringstraße. Wiener Straße, Wisconsinstraße, Gebeckstraße. Kärntner Straße, Missouristraße, Scherstraße. Tiroler Straße, Kentuckystraße, Steichelestraße.
Ich erinnere mich an Föhrenwald in Schwarz-Weiß. Es war ja alles sandig, nur Kies und Steine, kein Grün.
Die Menschen im Lager hatten Zeit. Jeder im Lager kannte jeden und es wurde beobachtet, wer durch das Tor hinausging oder hereinkam.
Die Leute aus Föhrenwald durften das Lager schon verlassen. Das war unangenehm, weil man hat sie so angeschaut. Das sind die vom KZ. Immer ist man der Fremde geblieben.
Föhrenwald war für uns eine Insel. Es war nicht Deutschland.
Ich kann mich nicht erinnern, dass wir irgendwelche Kontakte mit der Bevölkerung hatten. Wir sind auch, glaube ich, von den Leuten gemieden worden. Die deutsche Bevölkerung ist ungern ins Lager gekommen. Sie haben keinen Kontakt gesucht, wir aber auch nicht. Das Lager war für uns wie ein Ghetto, aber wir haben uns dort sehr wohl gefühlt. Wir hatten ein eigenes Kino, Veranstaltungen, jedes Jahr unsere eigenen Bälle, die Purim-Bälle. Wir haben eigene Theatervorstellungen gehabt. Manchmal haben wir vor ein paar hundert Leuten unsere Stücke aufgeführt. Und wir sind sogar mit unserer Truppe auf Tournee zu den amerikanischen Soldaten gefahren. Wir haben Tischtennisplätze gehabt, einen eigenen Fußballplatz, einen eigenen Fußballverein. Wir haben eine eigene Polizei gehabt, ein eigenes Krankenhaus, eigene Ärzte. Wir hatten einen Jugendclub. Wir hatten eine Jugendgruppe. Die Jugendarbeit lag in jüdischer Hand. Verschiedene Spiele, Sportveranstaltungen. Ganz frühe Erinnerungen sind die Fußball-Weltmeisterschaft 1954. Da saßen alle auf einer Bank draußen. Da hatte jemand einen Fernseher. Und dann haben wir von draußen auf den im Fenster stehenden Fernseher geguckt.
Und die Zeit ist gekommen, wo die anderen Lager aufgelöst wurden. Wo die Amerikaner die Verwaltung von Föhrenwald an die deutschen Behörden übergeben haben. Die Liquidation der anderen Lager erfolgte ohne Widerstand. Aber in Föhrenwald gab es Widerstand gegen die Übernahme der Verwaltung durch die deutschen Behörden. Ein deutscher Polizist am Tor, das geht nicht.
Im Schulhof, da spielten wir Wer hat Angst vom schwarzen Mann? Die Volksschule wurde 1952 eingeweiht. Ab dann waren die Lehrkräfte Deutsch und sie lehrten uns auch unsere erste Fremdsprache, Deutsch. Denn bis dahin hatten wir alles nur auf Jiddisch gelernt. Der Schulstoff war der übliche Stoff. Es gab am Anfang zwei Klassen, eine erste bis vierte und eine fünfte bis siebte. Später gab es dann mehrere Klassen. Es gab Religionsunterricht auf Jiddisch im Stock über der Synagoge. Bereits mit 3,5 Jahren war ich im Cheder in der religiösen Vorschule und dort brachte man uns das Aleph Bet, das hebräische Alphabet, bei. Später auch das Lesen und Übersetzen der Bibel.
Föhrenwald, November 1945. 27 Lehrer unterrichten Hebräisch, Religion, Bibelkunde, Englisch, Mathematik, Zeichnen und Sport. 250 Kinder besuchen die zentrale Tabot-Schule, die Volksschule in der Michiganstraße 3 bis 7.
Ab 1946 an der Tabot-Schule Gymnasialkurse in folgenden Fächern: Hebräisch, jüdische Geschichte, Palästinakunde, Weltgeschichte, Englisch, Mathematik, Geografie, Menschenkunde, Zeichnen, Musik, Sport.
München, 27.01.1946. Unter Teilnahme von David Ben-Gurion findet im Münchner Rathaus der erste Kongress der befreiten Juden statt.
Föhrenwald, Februar 1946. Rabbi Halberstam gründet eine Yeshiva. 150 rabbinische Studenten widmen sich hier den Schriften. Die Schule ist Tag und Nacht geöffnet. Gründung der religiösen Bet Yaakov-Schule für 20 Mädchen, New Jersey Straße 48. Bald werden 90 Mädchen in 3 Klassen unterrichtet, deshalb Umzug in die New Jersey Straße 8. Gründung eines religiösen Kindergartens.
Föhrenwald, 1950. 250 Kinder werden in 10 Gruppen im Kindergarten in der Michiganstraße betreut.
Berufsausbildungsprogramm der Organization for Rehabilitation Through Training, den Ortsschulen in Föhrenwald. 15 Lehrer unterweisen 265 Auszubildende. Krankenschwesterlehrgang, Schneider, Radiotechnik und Chauffeurkurse, Ausbildung zum Schlosser, Schuhmacher, Zimmerer, Elektriker, Friseur, Uhrmacher.
Praktische Vorbereitung auf das Leben in Israel durch landwirtschaftliche Arbeit in zwei Kibbuzim, Brit Hachail und Herzliya.
90% der Lagerbewohner sind beschäftigt, als Angestellte, Lehrer, Reinigungskräfte, Polizisten, Feuerwehrleute, Holzarbeiter, Fahrer, Automechaniker, Fotograf, in der Küche, in der Wäscherei, in der Verwaltung, im kulturellen Bereich, als Schüler und Mütter.
Theatergruppe Banmitbar, Theatergruppe Mapilim, Theatergruppe Bar Kochbar, Theatergruppe Negev.
Ich kenne alle Lager, weil ich beim MIT, dem Münchner jüdischen Theater, Tourleiter war. Durch das Theater bin ich nach Föhrenwald, nach Landsberg, Feldafing, Bad Reichenhall, Eschwege, Zeilsheim bei Frankfurt, Heidenheim an der Brenz, Bamberg, Amberg, Selb, Hof in die ganzen DP-Lager gekommen. Da, wo ein Saal für 200 Leute war. Wir hatten vom Joint Autos, GMCs, für die Theatergruppe. Die Autos waren auch für die illegale Auswanderung. Wir fuhren bis nach Salzburg, bis nach Innsbruck, mit Zustimmung der Alliierten über die Grenze, und von da ist man schwarz über die italienische Grenze gegangen. Dann ist man in den Süden von Italien gegangen. Und kleine italienische Schiffe, die haben die Auswanderer dann nach Palästina gebracht.
Bamidbar. Wochenzeitung von den befreiten Jiden hieß unsere eigene Lagerzeitung. Für die ersten Ausgaben war nicht genügend Satzmaterial vorhanden, um die ganze Zeitung in hebräischen Buchstaben, Jiddisch wird ja mit hebräischen Buchstaben geschrieben, zu setzen. Deshalb wurde nur die erste und die letzte Seite in Hebräisch gesetzt. Der Rest in lateinischen Buchstaben in phonetischer Transkription, den Regeln der polnischen Grammatik und Orthographie folgend. Die hebräischen Buchstaben erhielten wir aus Amerika. Wir waren an die jüdische Telegrafenagentur und andere Nachrichtenorganisationen angeschlossen. Unsere Zeitung war sehr informativ. Wir berichteten über das gesamte Weltgeschehen, aber auch, was sich in unserem und anderen DP-Lagern ereignete. In München wurden die ersten Ausgaben der jiddischen Zeitungen auf der ehemaligen Druckerpresse des Völkischen Beobachters gedruckt. Am 12. Oktober 1945 erschien dann die erste Ausgabe der überregionalen jüdischen Wochenzeitung Unser Weg in München.
Eigene Lagerzeitung Bamidbar.
Bibliothek mit 700 Bänden, Leseraum mit 40 Zeitungen aus Amerika, Palästina und Deutschland, Tag und Nacht geöffnet.
Streichorchester und Jugendchor.
Lagerkino, täglich 2 Filmvorführungen.
Jüdischer Sportclub Maccabi, folgende Sportarten werden ausgeübt. Fußball, Turnen, Boxen, Skifahren, Basketball, Leichtathletik, Tischtennis, Gymnastik.
6 Synagogen.
Krankenhaus mit 150 Betten, Apotheke, 3 Ärzte, 1 Zahnarzt, 1 Zahntechniker, 4 Krankenschwestern.
Eigenes Lagergericht.
Parteien. Orthodoxe Agudat-Partei, zionistische Misrachi-Partei, sozialistische Hashomer Hatzair-Partei, der Sozialistische Bund.
Untergrundorganisationen. Haganah, militärische Ausbildung und Brücher, illegale Einwanderung nach Palästina.
Hinzu kam, dass die DP-Lager Zentrum des Schwarzhandels waren. Ein Grund hierfür war, dass sie exterritoriale Einrichtungen waren, die nicht der Jurisdiktion der deutschen Strafverfolgungsbehörden unterstanden. Außerdem muss man wissen, dass wir zwar die zum Überleben notwendigen Nahrungsmittel erhielten, aber sonst nichts. Alle anderen Sachen, die man benötigte, vom Kamm bis zu den Schuhen, musste man durch Tausch erwerben. Aus dem Tauschhandel entwickelte sich der Schwarzhandel.
Erst wollte ich nicht ins Lager hinein, denn ich hatte Angst, dass die Juden mir etwas antun würden, nach all dem Leid und all dem, was wir ihnen angetan hatten. Wenn ich als Deutsche da einfach reingehe, weiß man, was sie mit mir machen würden. Aber die Juden sagten, da bräuchte ich mir keine Sorgen machen, es würde mir nichts passieren. Und wirklich, ist in der ganzen Zeit, die ich im Lager als Friseuse gearbeitet habe, nie ein schlechtes Wort gefallen, nicht mal eine Andeutung. Die Leute waren immer sehr nett, sowas von warmherzig und freundlich. Sie haben mir immer Essen und alles Mögliche gegeben, auch Geld. Sie sagten immer, sagen Sie uns, was Sie brauchen, wir besorgen es Ihnen. Auf meinem Fahrrad, das sie mir auch besorgt haben, damit ich überhaupt zu ihnen ins Lager fahren konnte, haben wir hinten eine Kiste montiert. Und die war immer bis oben hin voll mit Sachen, mehr als wir brauchen konnten. Oft war es mir fast unangenehm, so viel zu bekommen. Ohne diese Sachen wären wir vielleicht verhungert.
Es gab vereinzelt ein paar Orthodoxe. Chassidim mit Pailles, Streimel, Kaftan, die durch die Gegend gehuscht sind, die sich um den Religionsunterricht Cheder gekümmert haben. Der Rest waren Leute wie wir, die hatten mit der Religion nichts am Hut. Die hatten eben mehr jüdisches Nationalbewusstsein. Die wussten, wir sind Juden, im Gegensatz zu den Polen, Ukrainern, Russen. Die Menschen, die da waren, das war ein Spiegelbild der Bevölkerungsstrukturen in den osteuropäischen Ländern, wie es sie vor dem Krieg gab. Ein Großteil Stadtbevölkerung, Arbeiter, unterstes soziales Niveau, vom Überlebenskampf geprägt. Da hat Religion keine große Rolle gespielt.
Ich kann mich an die Synagoge erinnern und an das rituelle Bad für Frauen. Die orthodoxen verheirateten Frauen hatten die Haare abgeschnitten und Perücken auf oder Kopftücher. In einer Straße war fast in jedem Haus eine Ambulanz. Es gab so viele TBC-Kranke. Es gab zwei Krankenhäuser in Fürnwald. Eines für Frauen und oben war die chirurgische für Männer. In dem anderen war die internistische und Röntgen. Alle Apparate waren noch aus dem ehemaligen Bereitschaftslager vorhanden. In der Straße vom Krankenhaus weg waren viele Ärzte, Augen, Haut und so.